Das ist «Batz direkt», der tägliche Podcast von der «Basler Zeitung», präsentiert von Baloise, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner, egal was Sie vorhaben.
Das ist «Batz direkt» für den Dienstag, 26. März. Mein Name ist Benny Wirth und ich begrüße mir den Politautor von der «Batz», Sebastian Brielmann. Sali Sebi. Sebi, wir diskutieren heute wieder einmal über einen Basler Regierungswahlkampf, Ersatzwahl von Beat Jans. Der zweite Wahlgang steht da in zwei Wochen, etwa eineinhalb. Die Wahlkuverts sind verteilt, das ist ein sehr kurzer Wahlkampf gesehen, ich glaube, das darf man sagen, zwischen dem bürgerlichen Kandidaten Luca Urcese von der FDP und dem linken Kandidaten Mustafa Atici von der SP. Du hast mit der Katrin Hauser zusammen mit diesen beiden ein Streitgespräch geführt vor ein paar Tagen. Sie haben angekündigt, dass der Wahlkampf oder jetzt der zweite Wahlgang ein bisschen aggressiver wird. Deine Eindrücke jetzt von diesem Streitgespräch, aber auch sonst, wie nimmst du die letzten paar Tage und Wochen das Duell wahr?
Also es stimmt, es ist durchaus launiger geworden. Das haben Katrin und ich auch können in unserem Streitgespräch erleben. Da ist doch leidenschaftlich diskutiert worden, ist es einmal ein bisschen lauter geworden. Fairerweise muss man sagen, rein inhaltlich noch hat man sich fair die Hand gegeben, aber das hat mir auch gefallen. Ich finde, das gehört absolut dazu. Nichts braucht man weniger als Politiker von verschiedenen Parteien, die sich in allem einig sind. Und endlich hat man die Unterschiede ausgeschafft. Ich finde auch, dass der Luca Urcese klarer gesagt hat, als vielleicht noch am Anfang verständlicherweise sind es auch noch drei Kandidaten gewesen, wo denn genau jetzt die Unterschiede in dem Duell liegen und aus meiner Sicht klar bürgerliche Bildungspolitik, man redet ja vor allem über Bildungspolitik, wie die aus seiner Sicht sollte aussehen. Von dem darf man halten, was man will, aber die hat er überzeugend vorgetragen, während man bei Mustafa Atici sagen kann, dass er sehr auch für den Status quo bemüht ist, nicht, dass er keine Verbesserungspotenzial sähte, sondern dass er sagt, ich muss zuerst gewählt werden und dann muss man alles einmal analysieren. Jetzt kann man sich darüber streiten, welches ist der richtige Weg.
Du sprichst es an, man redet jetzt in dem zweiten Wahlgang vor allem über Bildungspolitik. Man geht davon aus, dass der Sieger von dieser Wahl das Erziehungsdepartement wird übernehmen. Jetzt ist in den letzten Tagen ein bisschen das Gerücht aufgekommen, stimmt das überhaupt? Der Altregierungsrat Christoph Eimann von der LDP hat im Sonntagstag von Tele Basel gesagt, dass sie sich da nicht so sicher hat. Er hat Medien kritisiert, dass man den Fokus auf das ED legen. Kannst du mit diesem Gedankenspiel etwas anfangen?
Ja, so halbwegs. Also zuerst einmal muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass solche Themen jetzt besprochen werden, liegt daran, dass obwohl es einen kurzen ersten und noch einen kürzeren zweiten Wahlgangkampf jetzt gegeben hat, seit dem 1. Januar, dass trotzdem jetzt langsam alles ein bisschen gesagt ist.
Luft draussen ist auch.
Nicht Luft draussen, aber es ist auf eine Art, und das ist wirklich kein Vorwurf, ist ein bisschen repetitiv, selbstverständlich. Und man hat jetzt gesehen, auch die verschiedenen Medien, auch unsere Kollegen, haben nochmal meistens beide an den Tisch geholt. Und ich finde, dort hat es wirklich für die Wähler eine positive Botschaft gehabt, dass klarer geworden ist, wer für was steht oder eben auch nicht, wo gewisse Widersprüche sind. Die sehe ich vor allem bei Mustafa Atici, wo nicht ganz klar ist immer, was er meint. Und das kommt natürlich in so einem Duell ein bisschen klarer zum Tragen. Und eben beim Luca Urcese sind es Vorschläge, wo man muss beurteilen muss. Als Wähler, aber viel mehr darüber aus hätte man nicht mehr machen können, eben auch, weil es um das ED geht wahrscheinlich. Und ich glaube, für mich sind das jetzt ein bisschen Nebelbetarden. Es ist so, für mich, eindeutig, dass eigentlich Departementswechsel oder Wünsche von anderen amtierenden Regierungsräten wie keinen Sinn machen, aus verschiedenen Gründen. Also viele sind wohl in ihrem Departement. Warum sollte Stefanie Eimer wechseln in eine ED, obwohl sie im JSD super aufgehoben ist? Das Gleiche gilt für die Finanzministerin Tanja Solland. Dann gibt es vielleicht einen Bürgerlichen wie der Lukas Engelberg, der als Amtsältester mal auf einen Wechsel Lust hätte. Das kann er aber irgendwie fast nicht jetzt machen, weil er hat ja können kandidieren, hat aber dann Konradin Kramer den Vortritt gelassen für das Präsidialdepartement. Zweitens hört man überhaupt nicht, dass er das wollte machen. Beim Kasper Sutter genau das Gleiche. Er hat eigentlich abgewunken, wenn man ihn offiziell fragt. Von dem her, ich kann mir das nicht vorstellen. Dennoch, ich habe jetzt nicht mit ihm geredet, wollte ich Christoph Eimer insofern nicht widersprechen, dass er natürlich absolut recht hat. Es sind am Schluss ist das Gremium, wo die Departement verteilt. Und etwas hat er gut angesprochen. Und das finde ich richtig. Ich finde es aber, Medien kritisieren falsch, weil man muss ja über das reden, was wahrscheinlich ist. Aber er hat recht. Und das hat auch, glaube ich, der Hans-Peter Wessels im Sonntagstag noch betont. Und das stimmt, und das ist auch richtig so. Nur weil ein Erziehungsdirektor wird, schweigt er ja nicht zu den 6 anderen Departementen. Ich bin da bei Ihnen, würde aber sagen, dass man jetzt will wissen am ehesten, was die Leute in der Bildungspolitik vorhaben, nicht falsch.
Das stimmt, und dazu kommt, die beiden haben sich auch schon während dem ersten Wahlgang oder im Zusammenhang mit dem ersten Wahlgang zu anderen Themen geäussert, abgesehen von der Bildung. Dazu kommt noch, was mir auch noch, also bei einem allfälligen Wechsel jetzt ein bisschen irritieren würde, ist, dass es ein ungeschriebenes Gesetz gibt eigentlich, dass viele Regierungs- und Exekutivmitglieder mindestens 4 Jahre in ihren Departementen, in ihren Direktionen bleiben und erst dann wechseln. Es gibt da natürlich auch Ausnahmen, aber eigentlich passieren so Wechsel erst bei gesamten Neuungswahlen. Sie sind in Baselstadt dann auch schon bald wieder im Herbst, nämlich.
Also vielleicht noch einen kurzen Punkt dazu. Es ist seit 30 Jahren ungefähr, behaft mich jetzt bitte nicht drauf, der Fall gesehen, dass niemand das Departement gewechselt hat. Kein Regierungsrat. Also der Konradin Kramer in Baselstadt war der Erste nach etwa 30 Jahren, wo jetzt aus dem ED ins PD wechselt, bewusst oder auch erzwungenermaßen durch die politische Mehrheit, was sagen wir, wollen die Departement. Es ist in Baselstadt sehr unüblich, was mich darauf schliessen lässt, dass es auch in diesem Fall sehr unwahrscheinlich wird sein. Ganz im Gegensatz, du hast es angesprochen, im Baselbiet, wo man ja gern, glaube nach 2 Legislaturen wechselt und dann nochmal, also man macht auch 16 Jahre, man macht 8 im ersten und nochmal 8 im zweiten. Das kennen wir so nicht.
Zum Beispiel in Isagraben, wo von der Sicherheitsdirektion und dann in die Bau- und Umweltschutzdirektion.
Genau, das ist ja auch nicht der Erste gewesen, der das genau so gemacht hat. Von dem her, also ich will es ausschliessen, aber ja, man muss, ich finde eher, wenn dann ein Kandidat gewählt wird, dann muss man natürlich dann schon mal noch schauen, wie sich der denn dort in dem Gremium einfindet und wie das funktioniert. Das ist selbstverständlich.
Der Fakt halber noch schnell, der Liberale, der Konradin Kramer, wird ziemlich sicher oder wird 100% ins Präsidialdepartement gewählt werden. Es ist nämlich nicht nur Ersatzwahl von Beat Janz, sondern eine Wahl ins Regierungspräsidium. Mangels anderen Kandidaturen ist das aber ein No-Brainer, dass der Konradin Kramer von grösseren Parteien, genau, ist das ein No-Brainer, dass der Konradin Kramer dort gewählt wird. Du hast es vorhin angedeutet, Sebi, es ist nicht mehr so viel los in dem Wahlkampf jetzt, eben auch viele Wiederholungen. Trotzdem ist in den letzten Tagen um Mustafa Atici noch ein bisschen Aufruhr gekommen. Es hat geheissen, dass er da keinen Masterabschluss hätte oder so. Was ist da dran? Die Kritik hat in den sozialen Medien vor allem stattgefunden, in den grossen Medien nicht so. Also wir haben zum Beispiel nicht darüber berichtet, haben das Thema nicht aufgenommen. Du hast trotzdem ein paar Telefone geführt im Hintergrund. Teilt mich doch schnell ab.
Ja, ich wollte einfach wissen, ob da irgendetwas dran ist, oder? Dass da quasi mit dem Vorwurf, es könnte allenfalls falsche Tatsachen behauptet werden, ob da irgendetwas dran ist. Ich glaube nicht, oder? Also es ist klar, dass der Mustafa Atici weiss das auf seiner Webseite aus. Er hat so einen Master of Advanced Studies gemacht, Ende 90er Jahre. Jetzt kann man natürlich sagen, und politisch ist mir das fremd, weil ich finde, ob das ein Master oder ein MAS ist, ist okay, oder? Ich meine, im Volksmund ist es dann schnell einmal ein Master, da bin ich nicht ein, wo das besonders gewichtet. Klar ist, im universitären Betrieb oder bei einer ganz spezifischen Stellenausschreibung spielt es dann schon noch eine Rolle, auch inhaltlich, was hat man für eine Wahl? Of Arts, of Science, MAS, was auch immer, dort ist das entscheidend. Ich glaube, eine kleine Kritik vielleicht nicht an Mustafa Atici, sondern an die SP. Sie ist verdächtig selbstbewusst hat sie den Masterabschluss auf Flyer da etc. Und dass da ein paar Fragen, dass das ein paar Fragen provoziert, das ist in Ordnung. Ein absolutes Drama sehe ich da überhaupt nicht. Ja, kann man diskutieren, wie präzise musst du deinen eigenen Abschluss bewerten und auflisten. Ich finde, es wird dort entscheidend, was irgendwie einem Stellenprofil entsprechen muss. Bei einer politischen Kandidatur bin ich der Meinung, dass man einfach keine Unwahrheiten dürfen. Ich meine, das wäre ein Knaller gewesen, wenn jetzt der Abschluss nicht gäbe, die auch der of Advanced Studies nicht, oder? Ich meine, das wäre einfach vorgaukeln von falschen Tatsachen, hat alles verändert. Das ist jetzt nach Rückspruch ist das auch mit der Uni ist das nicht der Fall.
Lassen wir das so stehen. Sebi, noch kurz zum Schluss. Vielleicht eine Prognose. Es ist davon ausgegangen, dass der Mustafa Atici gewählt wird nach dem guten Resultat im ersten Wahlgang, wo er vor dem Luca Urcese gestanden ist. Gehst du mit mir einig?
Ja. Es sind 4'000 Stimmen Vorsprung. Es ist der Jérôme Thirier nicht mehr dabei von den Grünen.
Weibelt jetzt für einen Mustafa Atici.
Mit 8'000 Stimmen. Jetzt ist klar, ob die Grünen wirklich wahnsinnig Lust haben nach diesen Streitereien mit der SP, die Stimmen alle am Mustafa Atici zu geben, ist unbekannt. Ob sie überhaupt Lust haben, wieder stark zu wählen nach dem Superwahlsonntag, wo ja noch nationale Anvorlagen dabei sind, unklar. Man weiß auch, dass der Jérôme Thirier aus bürgerlichen Kreisen, das hat er ja auch immer betont, in seinem Wahlkampf sicher ein paar Stimmen gekriegt hat, ob das 1'000 sind, ob das 4'000, also die Hälfte oder noch mehr, das weiß man natürlich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, sag's es so, in dem Kanton Basel-Stadt links kann ich mir nicht vorstellen, dass wirklich das noch gedreht wird. Also das war wirklich ein Coup, muss ich sagen. Dass aber der Luca Urcese vielleicht sogar im besten Fall ein bisschen aufholen kann, von 4 auf 3, 2'000 Abstand, wenn er wirklich sehr gut mobilisieren kann, respektive wenn dann wirklich die bürgerlichen Wähler geschlossen für ihn an die Urne gehen, überdurchschnittlich, auf das ist er einfach angewiesen. Ausschiessen ist gar nichts, aber es wäre gut und darum rein aus der Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte würde ich jetzt einfach nicht unglaublich viel Geld drauf wetten. Ich muss aber sagen, ganz persönlich habe ich gefunden, jetzt seit dem Sonntag vom ersten Wahlgang hat er eine grosse Schippe zugelegt, hat er viele klare Botschaften vermittelt, hat er einen guten Auftritt, eine Emotion reingebracht, auch Differenzen rausgeschafft. Aber das sehen wir und hören wir jeden Tag. Ich habe schon gehört, man wählt die Leute anhand des Fotos, das sie auf dem Plakat sehen. Ich will das nicht werten, aber die Frage ist, bei diesen ganzen Spekulationen darf man vielleicht auch nicht überinterpretieren, nur weil mir etwas gerade in einem Halbsatz noch aufgefallen ist, dass das wirklich eine wahnsinnige Wahlverschiebung um tausende Leute gibt, die es ja bräuchte. Darum, ja, Vorteil Atici, aber wir sind ja auch froh, wenn es noch 10 Tage oder 12 oder wie viel es auch immer sind, 12 glaube ich, noch ein bisschen spannend bleibt.
Interessant ist sicher auch, wie du es angesprochen hast, was mit diesen bürgerlichen Sympathien für Jérôme Thirier passiert, ob die dann am Schluss wirklich so bürgerlich sind und dann zum Luca Urcese gehen oder ob sie dann am Schluss doch mit dem Sozialdemokraten...
Es wird schon länger, wenn sie daheim bleiben allenfalls.
Oder daheim
bleiben. Das ist das, ich glaube, und da sind sich ja die meisten einig, es geht vor allem um die Mobilisierung. Also wenn jetzt irgendwie die rot-grünen Wähler siegestrunken, ganz müde sind und immer noch von den Festereien ein bisschen einen Kater haben und daheim bleiben, dann nimmt einfach das Volumen von Mustafa Atici ab. Und wenn der Urcese konstant bleibt, dann kann das allenfalls schon lange. Ich glaube, das ist viel die entscheidendere Frage, als ob ein paar Bürgerliche, die beim Jérôme Thirier gesehen sind, jetzt gerade wechseln. Sonst ist eher gehen sie überhaupt oder werfen sie überhaupt das Kuvert ein?
Gut, dann danke ich dir für deine interessanten Aussagen. Das war es mit der heutigen Folge von BATS Direkt. Wir sind morgen wieder hier, zur gleichen Zeit, an gleicher Stelle. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke sehr für die Treue, für den Support, fürs Zuhören. Einen ganz schönen Abend.
Das war BATS Direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung. Von Montag bis Freitag immer am 5 Uhr auf batz.ch. In der App und überall, was Podcasts gibt.